Deutschlandfunk, der Tag.
Wir haben es geschafft. Wir sind froh und glücklich darüber. Und ich darf mich an der Stelle auch bei allen Fahrgästen bedanken.
Na, da nicht für, Herr Wieselski, die paar Streiks. Die haben wir doch gerne mitgemacht, wenn es der Arbeiterklasse dient. Jedenfalls ist jetzt erstmal Schluss mit Streiks bei der Bahn, denn es gibt eine Einigung und einen Tarifvertrag. Die 35-Stunden-Woche, ja, die soll kommen, aber nicht sofort und auch nur für die, die es wollen. Wir analysieren das Ergebnis gleich und bei der Gelegenheit wollen wir auch noch mal ein bisschen auf die strukturellen Probleme bei der Bahn gucken. Und dann fragen wir noch, warum Deutschland bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention so schlecht ist. Die ist heute genau seit 15 Jahren in Deutschland in Kraft. Und da gibt's regelmäßig von den Vereinten Nationen eins auf den Deckel und eine Rüge. Aber viel mehr passiert dann auch nicht. Warum das so ist und was andere Länder besser hinkriegen, auch da wollen wir gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Das ist der Tag am 26. März 2024. Ich bin Josephine Schulz. Hallo. Das lange, lange Ringen hat ein Ende. Habemus Tarifvertrag.
Wenn es nach uns gegangen wäre, wir hätten diesen Kompromiss viel eher erzielen können.
Na gut, könnte man jetzt fragen, warum habt ihr es dann nicht gemacht? An der GDL hat es angeblich nicht gelegen, sagt Klaus Wieselski. Das sieht die Bahn wahrscheinlich etwas anders. Aber gut, man hat sich geeinigt. Und worauf, das gucken wir uns jetzt an. Und auch, was das mit Blick auf die vielen anderen Großbaustellen, im wahrsten Sinne des Wortes, bei der Bahn bedeutet. Also treibt das den Konzern noch mehr in die Miesen? Und fehlt dadurch zukünftig noch mehr Personal? Oder wird die Bahn umgekehrt damit zu einem super modernen, super attraktiven Arbeitgeber? Dieter Nürnberger ist im Deutschlandfunk unser Bahnexperte. Und ja, schön, dass du da bist, Dieter. Hallo.
So, hallo.
Also, die 35-Stunden-Woche, die kommt, beziehungsweise die Möglichkeit dazu, aber auch jetzt nicht sofort. Erklär uns vielleicht nochmal, worauf hat man sich da genau geeinigt? Was ist dieses flexible Stufenmodell?
Ich denke, man kann es so sagen, Kernelement des nun ausgehandelten und bereits auch schon unterschriebenen Tarifvertrags ist in der Tat der Einstieg in die 35-Stunden-Woche beim bundeseigenen Bahnkonzern. Und konkret wird es da ein Optionsmodell geben, das heißt, für die mitarbeitenden GDL-Mitglieder im Schichtdienst der Bahn sinkt zunächst die Referenzarbeitszeit 2026 von derzeit 38 auf 37 Stunden und dann sinkt sie in drei weiteren Schritten bis 2029 auf eben jene 35 Stunden. Das Gehalt wird anteilig dabei nicht verringert. Dahinter steckt also die Forderung nach vollem Lohnausgleich und auch die Erfüllung dessen. Und wichtig hierbei, die tatsächliche individuelle Arbeitszeit wählen dann die Mitarbeiter ab 2027 selbst. Und somit ist am Ende dieses Stufenmodells ja eigentlich alles zwischen 35 und 40 Stunden Arbeitszeit im Schichtdienst möglich. Wer sich für mehr Arbeit entscheidet, erhält zusätzlich pro Stunde 2,7% mehr Lohn. Und ja, ich habe auch einen O-Ton vorbereitet. Bahnverhandlungsführer Martin Seiler bewertete nämlich heute Vormittag dieses Stufenmodell mit Wahlmöglichkeiten wie folgt.
Wir haben von Anfang an gesagt, ein bloßes Überstülpen einer 35-Stunden-Woche halten wir nicht für modern, sondern wir wissen alle, dass die Mitarbeitenden gerne ein Wahlrecht, eine Option in Anspruch nehmen wollen. Deswegen haben wir dieses innovative Optionenmodell auch gestaltet.
Und so kann man sagen, das ist schon etwas anderes als vor der Tarifrunde gefordert wurde, nämlich einfach der Einstieg in die 35-Stunden-Woche und damit Schluss. So ist es nun nicht gekommen. Es gibt ein Stufenmodell, auch mit Wahl- und Optionsmöglichkeiten.
Das heißt, du würdest nicht sagen, die GDL hat sich da jetzt komplett durchgesetzt, die Streiks haben sich komplett gelohnt oder wer hat da mehr rausgeholt?
Also klar ist, in einer Tarifrunde eine deutliche Arbeitszeitverkürzung und in diesem Fall die 35-Stunden-Woche durchzusetzen, das ist bisher in einer Tarifrunde noch nicht sehr vielen Gewerkschaften in der Geschichte in Deutschland gelungen. Es ist aber auch gleichzeitig dennoch ein Kompromiss, denn auch die Gewerkschaft musste da nachgeben. So ist die Laufzeit länger als ursprünglich gefordert. Beim Entgelt kam am Ende dann auch etwas weniger heraus, 420 Euro statt 555 Euro. Und die GDL konnte auch nicht in anderen Bahnbereichen, wo bislang die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft das Sagen hat, ihren Einfluss ausweiten. Der Vertrag gilt beispielsweise auch nicht für die neue Infrastruktursparte, die ja erst seit Jahresbeginn sozusagen in Dienst ist. Die Vorschriften des Tarifeinheitsgesetzes bleiben also bei der Bahn AG soweit in Kraft. Mhm. Hier ist ja gesetzlich geregelt, dass in Betrieben, wo zwei Gewerkschaften miteinander konkurrieren, jene mit mehr Mitgliedern das Sagen hat, also auch den Tarifabschluss abschließen kann. Und da, bei diesem Punkt, da hörte man eben heute auch trotz sehr viel Zuversicht bei Klaus Wieselski und auch schon so manchem Triumphgefühl sicherlich beim GDL-Chef eben auch so ein bisschen heraus, dass er da nicht ganz mit zufrieden ist. Auch das können wir uns anhören. Mhm.
Herr Seiler hat verkündet, dass er das Tarifergebnis in nur 18 Betrieben anwenden wird. Das bedeutet für Zehntausende Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, dass sie die mit uns gemeinsam erkämpften Tarifverbesserungen nicht erhalten sollen.
Die Bahn glaubt ja oder setzt darauf, dass die Menschen, wenn sie die Wahlmöglichkeit dann haben, vielleicht eher sogar bereit sind, mehr zu arbeiten für dann auch höheren Lohn. Das hast du erklärt. Also, dass das gar nicht alle machen werden mit der 35-Stunden-Woche und man dann in noch größere Personalnöte kommt. Aber ich habe auch gehört, die Lokführer arbeiten eigentlich meistens eh schon jetzt viel mehr als ihre 38 Stunden und machen massive Überstunden wegen Personalmangel, Krankenstand, richtig, Unpünktlichkeit und so weiter, kennen wir alles. Also wie ist da die Stimmung? Glaubst du, da wollen alle weniger arbeiten oder könnte die Hoffnung der Bahn irgendwie aufgehen, dass sie da doch nicht in so große Personalnöte kommen?
Das kann ich gar nicht so genau vorhersagen, wie sich das dann am Ende aufteilen wird in jene, die die 35-Stunden-Woche herbeisehnen und dann auch annehmen und vielleicht jene, die sagen, okay, ich bin auch mit 37 Stunden noch zufrieden und nehme dann vielleicht die 2,7% mit, die es dann zusätzlich gibt. Also mit jenen GDL-Mitgliedern, mit denen ich jetzt im Verlauf der vergangenen Monate anlässlich dieser Tarifauseinandersetzung sprechen konnte, die Arbeitsbelastung im Schichtdienst ist schon recht hoch. Da spielt Arbeitszeitplanung natürlich auch eine Hauptrolle. Viele sagten mir, dass sie schon oftmals mehrere Wochen lang kein komplettes Wochenende hatten. Also Lokführer ist da durchaus ein verantwortungsvoller und auch ja von den zeitlichen Rahmenbedingungen her ein harter Job. Und auch hier verspricht der heute unterzeichnete Tarifvertrag zumindest etwas Minderung. Es betrifft die 5-Tage-Woche. Hier soll nach Angaben der GDL die maximale Länge von Arbeitsphasen nun auch beschränkt werden. Und das sind bisher 144 Stunden. Das wird jetzt auf 120 Stunden heruntergefahren. Also da kommt auch bei der Arbeitszeitplanung in der Woche dieser heute ausgehandelte Tarifvertrag den Leuten schon etwas entgegen.
Und hat die Bahn ein Konzept gegen den Arbeitskräftemangel, der ja absehbar ist und schon da ist? Oder ist das Konzept, dieser Tarifabschluss, dass dann vielleicht mehr Leute sagen, ja, so finde ich es eigentlich auch ganz gut?
Das spielt sicherlich eine Rolle. Klaus Wieselski hat ja auch immer gesagt, er fordert die 35-Stunden-Woche, um den Bahnberuf, den Beruf des Lokführers, attraktiver zu machen. Und das spielt jetzt sicherlich da auch eine Rolle. Wie gesagt, es ist noch zu früh im Moment zu sagen, wer es nun so annimmt, das 35-Stunden-Modell oder auch eher als Bezahlmodell. Fachkräftemangel gibt es nicht nur bei der Bahn. Da kann man jetzt wahrscheinlich von der Bahn selbst wenig an eigenständigen Antworten groß erwarten. Das ist ein Problem der gesamten Wirtschaft in der Bundesrepublik im Moment. Fachkräfte fehlen also mehr oder weniger an allen Enden. Aber die Bahn hat natürlich die Möglichkeit, in ihrer Einstellungspolitik dann da auch Akzente zu setzen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, heute werden ungefähr 6.000 Auszubildende neu eingestellt. Also ich denke mir, die Bahn als Konzern versucht da schon logischerweise zu mehr Einstellungen zu kommen, damit man halt auch die steigenden Kapazitäten im Bahnverkehr besser handeln kann. Aber das kann man jetzt als ein Unternehmen sicherlich nicht alle Fragen lösen.
So ein Tarifabschluss, der kostet die Bahn natürlich auch Geld, ist logisch. Und Geld ist insgesamt nicht so viel da, eher im Gegenteil. Ich glaube, letzte Woche war es, ne? Da gab es Zahlen, wie viel Minus die Bahn macht, wie hoch sie verschuldet ist.
Richtig, gleichzeitig das war die Bilanzpressekonferenz.
Ja. Genau, gleichzeitig muss massiv ins Schienennetz investiert werden, weil das so marode ist. Wo soll dieses ganze Geld herkommen? Ich hoffe mal nicht über die Ticketpreise, weil die finde ich jetzt schon sehr hoch.
Also da würde ich jetzt die Leute, die uns zuhören, gar nicht mal groß kann ich die gar nicht mal beruhigen. Es ist wahrscheinlich schon so, dass ein Tarifvertrag, der stets auch mit seinen einzelnen Abschlüssen das Unternehmen Geld kostet, dass das irgendwann auch in die Ticketpreise dann sozusagen einfließt, sprich, dass also ja eine Erhöhung der Fahrpreise auch durch diesen Abschluss heute nicht ausgeschlossen ist. Und wir wissen ja alle, jedes Jahr im Dezember, wenn dann der Fahrplanwechsel ansteht, war das bisher auch wirklich fast ausnahmslos immer ein guter Zeitpunkt, um dann halt auch die Preise zu erhöhen. Das wird wahrscheinlich nicht ohne Folgen bleiben, dieser heutige Tarifabschluss. Das kann man nicht sagen. Ja, und die Deutsche Bahn ist ein bundeseigenes Unternehmen. Der Schuldenstand beträgt inzwischen 34 Milliarden Euro. Also es kann sein, dass aus dem Haushalt da vielleicht wieder irgendwelche zusätzlichen Mittel noch locker gemacht werden können. Aber wir wissen ja nun auch, dass die Etatplanung der Ampelkoalition logischerweise da auch doch jetzt inzwischen doch striktere Grenzen hat als vorher.
Wobei man sich da ja schon immer so ein bisschen fragt, oder ich frage mich das manchmal, warum muss die Bahn überhaupt rentabel sein? Warum rechnet man da überhaupt? Du hast es gesagt, ist ein Staatsunternehmen. Man könnte ja auch sagen, das ist öffentliche Daseinsvorsorge. Die kostet halt bei Schulen oder Unis, da rechnet man ja auch nicht aus, was die für Gewinn oder Schulden machen, weil klar ist, die braucht man einfach. Also warum gibt der Bund da nicht einfach das Geld, was es braucht und gut ist? Ist ja auch Quatsch, dass die Bahn selber Schulden aufnimmt, wenn sie dafür zum Beispiel viel höhere Zinsen zahlt als der Staat als Eigentümer.
Gut, da spielt eine Menge eine Rolle. Das sind natürlich auch sehr viele Sünden der Vergangenheit. Die Bahn sollte mal mit der Bahnreform 1994 in Folge dann an die Börse gehen. Deswegen sind halt auch eine Menge Kürzungen und Ähnliches vorgenommen worden. Also das hat dann wirklich jahrelang noch einen negativen Nachhall gehabt. Und es ist aber auch nicht so einfach. Man kann jetzt als Politik oder als Bundesregierung nicht einfach hingehen und sagen, wir hauen jetzt so viel Geld in die Bahn hinein, bis es reicht. Reicht, stößt an Haushaltsgrenzen, stößt dann aber auch an Vorschriften im EU-Recht, die das auch nicht so einfach zulassen.
In regelmäßigen Abständen wird geguckt, wie läuft das denn eigentlich mit der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in den jeweiligen Staaten. Und sagen wir mal so, Deutschland kommt da regelmäßig nicht gut bei weg. Da gibt's dann immer so einen kurzen Absatz, was ganz gut läuft, und dann kommt ein ganz langer Text, was gar nicht gut läuft. Und das ist so viel, dass wir da jetzt nicht auf alles eingehen können. Da ist natürlich das Thema Inklusion in der Bildung, in der Schule ein ganz großes. Dann Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, bei der Mobilität, dann auch das Thema Wohnen. Und ein ganz zentraler Kritikpunkt, der sich durchzieht, ist immer, dass Deutschland super viele Sonderstrukturen hat, also gesonderte Förderschulen, gesonderte Wohneinrichtungen und auch einen abgetrennten Arbeitsmarkt. Und genau dieses letzte Thema, das picken wir uns heute mal raus zum 15. Jahrestag des Inkrafttretens der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Und dafür habe ich mich mit Christina Marx von der Aktion Mensch verabredet. Schönen guten Tag, Frau Marx.
Ja, hallo Frau Schulz. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann.
Wir haben uns ja verabredet, um speziell mal auf die Situation von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben zu schauen. Bevor wir auf den Ist-Zustand schauen, würde ich Sie gerne fragen, was wäre denn da eigentlich der Idealzustand, wenn man die Behindertenrechtskonvention wirklich ernst nimmt? Was würde perfekte Inklusion im Arbeitsleben dann bedeuten?
Ja, der perfekte inklusive Arbeitsmarkt sähe eigentlich so aus, dass Menschen mit und ohne Behinderung ganz selbstverständlich und gleichberechtigt auf dem allgemeinen oder auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt werden, dass es keine Werkstätten mehr für Menschen mit Behinderung gäbe oder dass die deutlich zurückgefahren werden. Ja, und dass es eben Sondersysteme nicht mehr gibt, sondern wir gemeinsam arbeiten.
Jetzt wissen wir, von diesem Idealbild ist Deutschland weit entfernt. Das sage jetzt nicht ich, das sagen auch die Vereinten Nationen und die Menschen, die das überprüfen immer wieder. Was konkret macht Deutschland denn so besonders falsch mit Blick auf die Inklusion im Arbeitsleben? Also die Werkstätten haben Sie jetzt schon angesprochen. Ich denke mal, das ist ein Punkt.
Genau, es gibt eigentlich zwei Punkte. Das sind die Sondersysteme und das ist die mangelnde Barrierefreiheit. Sondersysteme sind eben Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Da arbeiten eben Menschen, die einen großen Unterstützungsbedarf haben oder eine Beeinträchtigung haben. In Deutschland sind das über 300.000 Menschen, die dort in Werkstätten arbeiten und die eigentlich, so muss man das sagen, und das ist auch Grund der Rüge, kaum eine Möglichkeit haben, jemals auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Mhm. Werkstätten haben in Deutschland den Auftrag, sozusagen eine Brücke zu bauen in den Arbeitsmarkt. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann gelingt es weniger als 1% der Werkstattbeschäftigten, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Aber warum ist das so? Weil ihre Kompetenzen dann vielleicht doch nicht ausreichend schwierig vermittelbar sind für den normalen Arbeitsmarkt oder weil man sie nicht unterstützt?
Ja, das ist, würde ich sagen, schon ein bisschen vielschichtiger. Es gibt Unterstützung. Es gibt auch Unterstützung für Menschen mit Beeinträchtigung selber. Da gibt es das sogenannte Budget für Arbeit, das eben auch Menschen helfen soll, dass sie, wenn sie am ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen und zum Beispiel Assistenz brauchen, dass sie aus diesem Budget für Arbeit, das ihnen dann zur Verfügung steht, diese dann auch bezahlen. Also Menschen mit Beeinträchtigung bekommen Unterstützungsleistungen. Oftmals ist die aber gar nicht so bekannt. Und das Gleiche gilt auch zum Beispiel für Unternehmerinnen und Unternehmer. Auch hier sehen wir ja, dass ein Viertel der Unternehmen in Deutschland, die unter die Beschäftigungspflicht fallen, das heißt, die Menschen mit Behinderung beschäftigen müssen, weil sie größer als 20 Mitarbeiter sind. Also ein Viertel der Unternehmen beschäftigt gar keine Menschen mit Behinderung. Mhm. Und hier gibt es auch unterschiedliche Gründe, aber auch hier sehen wir, dass vielfach Unterstützungsangebote, die es gibt, Lohnkostenzuschüsse, Unterstützung für die Barrierefreiheit bei den Unternehmen gar nicht bekannt sind.
Darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal auf die Arbeitgeber, auch in großen Unternehmen. Ich wollte nochmal ganz kurz einen Schritt zurück zu diesen Werkstätten, zu diesem Parallelsystem. Wie läuft das denn, diese Separierung? Wer entscheidet, ob eine Person mit einer Behinderung in so eine Werkstatt kommt? Nach der Schule können die Menschen das nicht selber für sich entscheiden, ob sie ganz regulär auf dem Arbeitsmarkt sich einfach mal bewerben.
Also Sie haben es eben schon angesprochen, nach der Schule. Also das fängt ja eigentlich schon in der Schule an. Wir haben ja auch ein Förderschulsystem neben den Regelschulen. Und da sehen wir, dass 70% der Förderschülerinnen und Schüler gar keinen regulären Abschluss machen. Das heißt, sie haben es von daher schon schwierig, auf dem Arbeitsmarkt überhaupt in Ausbildung zu kommen. Dann erleben wir sehr häufig, dass diese Schülerinnen und Schüler direkt schon beraten werden, doch dann vielleicht besser den Weg in die Werkstatt zu gehen. Da hat man dann ja sozusagen einen in Anführungsstrichen festen und sicheren Job, eine sogenannte Tagesstruktur, verdient aber, muss man ehrlicherweise ja nur 1,45 Euro die Stunde, also wirklich einen ganz geringen Lohn. Also es wird, viele Menschen werden beraten, dann eben in die Werkstatt zu gehen oder dort auch ihre Ausbildung zu machen. Man kann dort auch in den Berufsförderungswerken eine Ausbildung machen. Aber ehrlicherweise muss man sagen, das ist in Deutschland, und das ist auch ein Kritikpunkt, ein Automatismus. Von der Förderschule in die Werkstatt und dann bleibt man da eigentlich sein Leben lang.
Und ist dieses System politisch so gewollt, politisch so forciert? Weil die Kritik richtet sich ja jetzt schon an die Politik. Oder hat sich das einfach so ergeben und ist jetzt schwierig, davon runterzukommen?
Es ist schon schwierig, davon runterzukommen, auch so ein System rückzubauen. Aber die Kritik, insbesondere ja auch die Kritik der Menschen mit Behinderungen selber, ist eben auch, dass die Politik viel zu wenig Anstrengungen unternimmt, um eben dafür zu sorgen, dass vielleicht auch mehr Kinder eine Regelschule besuchen und dann auch die Gelegenheit haben, eine reguläre Ausbildung zu machen und auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Es ist eben auch so, dass Unternehmen, die zum Beispiel Aufträge an sogenannte Werkstätten vergeben, sich von einer Ausgleichsabgabe in Anführungsstrichen freikaufen können. Also sie müssen dann nicht die Strafgelder zahlen. Und dass auch Werkstattbetreiberinnen und Betreiber selber natürlich mit den Beschäftigten, ja, Geld verdienen und dass sie manchmal auch gar kein Interesse daran haben, den Menschen den Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Sie haben gerade schon gesagt, die Kritik der Menschen selbst in diesen Systemen. Das würde mich auch mal interessieren. Gibt es denn da Umfragen oder eine Art Meinungsbild der Menschen in diesem Parallelsystem, dass die eigentlich lieber in einem regulären Betrieb arbeiten würden? Weil theoretisch könnte es ja vielleicht auch sein, dass das für manchen auch positive Aspekte hat, dass man sich da wohler fühlt in so einer Art safer Space.
Ja, es gibt Umfragen, die zeigen, je länger man in einer Werkstatt beschäftigt ist, desto geringer ist der Wunsch, sozusagen auch woanders zu arbeiten. Sie haben es ja auch angesprochen. Natürlich hat man in einer Werkstatt eine Tagesstruktur. Vielleicht wohnt man auch in einer Wohneinrichtung, dann wird man morgens sozusagen mit dem Sonderverkehr in die Werkstatt gefahren und auch abends wieder zurück. Das birgt natürlich eine gewisse Art von Sicherheit, aber es ist natürlich das Gegenteil von Selbstbestimmung und das wissen wir eben auch. Da gibt es zwar keine, meines Wissens keine repräsentativen Befragungen, aber mit allen Menschen mit Beeinträchtigungen, mit allen Selbstvertretern, mit denen wir sprechen und wenn man auch die Medien liest, da ist schon sehr deutlich, Arbeit bedeutet Selbstbestimmung. Sein eigenes Geld zu verdienen bedeutet ein Stück weit Selbstbestimmung und Teilhabe an der Gesellschaft. Und das ist eben den Menschen, die in der Werkstatt arbeiten, zum großen Teil genommen.
Sie haben das schon gesagt, für große Unternehmen, ich glaube auch für öffentliche Institutionen gibt es Vorgaben gesetzliche, dass sie eine gewisse Quote von Menschen mit Einschränkungen einstellen müssen. Sie haben aber auch gesagt, das passiert oft nicht. Warum passiert das oft nicht? Haben die da Vorurteile oder ist es vielleicht wirklich schwieriger, dann auch jemanden mit entsprechender Qualifikation zu finden, wenn es so ist, wie Sie eben gesagt haben, dass das schon den ganzen Bildungsweg sich durchzieht, dass diese Menschen vielleicht schlechtere Chancen haben?
Also wir wissen auch aus Befragungen, auch aus eigenen Befragungen im Übrigen, dass vielfach eben Unternehmen gar nicht wissen, wo kriege ich Unterstützung her? Wenn ich einen Menschen mit Behinderung beschäftige, der vielleicht blind ist oder der eine körperliche Beeinträchtigung hat, kann der natürlich vieles machen, aber er braucht vielleicht auch Hilfsmittel. Also ein blinder Mensch, ich habe eine Kollegin, die ist Online-Redakteurin, die braucht eben gewisse technische Hilfsmittel, eine Breitzeile zum Beispiel. Und das kann man sich auch fördern lassen. Das ist vielfach nicht bekannt. Es ist aber immer noch so, das wissen wir auch, dass es Vorbehalte gibt bei Arbeitgebern, weil sie denken, ja, Menschen mit Beeinträchtigungen sind öfter krank und die sind nicht so leistungsfähig. Und auch das konnten wir in eigenen Befragungen widerlegen. Wir haben nämlich Arbeitgeber befragt, die Menschen mit Behinderung beschäftigen und die sagen zu einem überwiegend großen Teil, nein, wir stellen keine Leistungsunterschiede fest und im Gegenteil, gemischte Teams, die fördern sogar das Miteinander auf der Arbeit. Das ist also etwas, was wirklich erstrebenswert ist. Und insofern ist es natürlich doppelt zu hinterfragen, warum Unternehmen immer noch zögerlich sind, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, zumal ja viele auch über einen Fachkräfte- oder mittlerweile auch über einen allgemeinen Arbeitskräftemangel klagen und es sind einfach Menschen mit Beeinträchtigung da, die den Weg in den Arbeitsmarkt nicht finden, der ihnen einfach verbaut ist, muss man sagen.
Nun sind Einschränkungen natürlich auch sehr vielfältig. Sie haben jetzt schon Beispiele genannt und ich könnte mir vorstellen, wenn jemand beispielsweise da eine körperliche Einschränkung hat, dann kann man sagen, okay, dann braucht es am Arbeitsplatz eben die entsprechenden Maßnahmen, die entsprechende Barrierefreiheit, vielleicht technische Hilfsmittel und dann kann die Person den Job genauso gut machen wie jeder andere. Aber wenn es um kognitive, intellektuelle Einschränkungen geht, dann ist das ja vielleicht nicht unbedingt der Fall. Wie sollte man denn damit umgehen oder was kann man da von den Arbeitgebern erwarten? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein großes Unternehmen, eine große Kanzlei, wo alle anspruchsvolle inhaltliche Tätigkeiten ausführen und eigentlich studiert haben müssen, was kann man von denen erwarten?
Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil auch wenn ich mir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt angucke, auch ohne Beeinträchtigung, die sind ja auch alle unterschiedlich und nicht jeder hat studiert und nicht alle können alles. Wenn Sie aber nochmal ganz konkret auf Menschen mit sogenannten kognitiven oder intellektuellen Beeinträchtigungen abheben, auch das ist eine Gruppe, die sehr, sehr heterogen ist. Also auch da kann man nicht sagen, ja, also viele denken an den Menschen mit Down-Syndrom und haben sozusagen auch da ihre Vorurteile, Vorbehalte im Kopf. Aber auch da gibt es viele gute Beispiele in allen Bereichen, eigentlich im Kulturbereich, im Arbeitsbereich, wo Menschen mit sogenannten kognitiven Beeinträchtigungen auch gut arbeiten. Wir sprechen mittlerweile auch von dem Job-Carving, also dass man auch Tätigkeiten zusammenfasst. Also es kann ja durchaus sein, dass es am Empfang Jobs gibt oder Hausmeistertätigkeit oder auch im Gartenbau und dass man einfach diese Tätigkeiten zusammenfasst. Kurz gesagt nochmal, ich finde, man muss jeden Menschen, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, auch nach seinen Stärken einsetzen und nicht immer nur auf die Schwächen gucken.
Nun gibt es diese staatlichen Vorschriften. Es gibt die Zuschüsse, die Unterstützung für Arbeitgeber, auch wenn Sie gesagt haben, da ist vielleicht noch ein größeres Informationsdefizit da, müsste man besser kommunizieren. Umgekehrt haben Sie auch angesprochen, gibt es Sanktionen oder man muss sich sozusagen freikaufen, wenn man das einfach nicht erfüllt. Das sind ja eigentlich schon sehr starke Anreizsysteme. Was kann die Politik oder muss die Politik dann anderes machen? Müsste sie das rigoroser durchsetzen, härter vorgehen gegen die Arbeitgeber?
Also insgesamt muss man sagen, die Politik mit den Gesetzen geht ja schon relativ hart gegen Arbeitgeber vor. Das heißt, für jeden nicht besetzten Arbeitsplatz, wenn ich gar keinen Mensch mit Behinderung beschäftige, dann bezahle ich im Monat 720 Euro. Ich sage jetzt mal relativ hart, für ein großes Unternehmen ist das natürlich wahrscheinlich eher Peanuts. Die Politik versucht aber auch umgekehrt, um auch was Positives zu sagen, es den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ein Stück weit leichter zu machen, um ihnen durch sogenannte einheitliche Ansprechstellen, das klingt jetzt sehr kompliziert, ist aber eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Einen Menschen an die Seite zu stellen, den man fragen kann für alles. Also wie verhalte ich mich im Recruiting-Prozess? Wie kann ich aber auch sozusagen dann auch Fördermöglichkeiten etc. beantragen? Ich glaube auch, dass wir gesellschaftlich insgesamt da in der Verpflichtung sind, als Politik, als Wirtschaft, aber auch als Zivilgesellschaft auch immer wieder aufzuzeigen und deutlich zu machen, wo das Potenzial von Menschen mit Beeinträchtigungen gerade im Arbeitsmarkt, aber eben auch nicht nur im Arbeitsmarkt liegt.
Welche Ansprüche habe ich denn individuell? Also wenn ich mich als eine Person mit einer Behinderung auf einen Job bewerben würde und ich werde nicht eingestellt, kann ich mich einklagen, weil ich weiß, das Unternehmen müsste eigentlich Menschen mit Behinderungen einstellen, oder welche Möglichkeiten habe ich?
Ja, das mit dem Einklagen, muss man einfach sagen, ist natürlich immer sehr schwierig, weil man ja doch irgendwie so eine, ich sag mal, Beweispflicht hat. Ich denke aber auch, und das fördern wir auch als Aktion Mensch, dass man auch als Mensch mit Beeinträchtigung, das wissen wir auch, wie soll ich sagen, empowered wird. Also dass man selber auch an seine Stärken glaubt, dass man auch im Recruiting-Prozess unterstützt wird, im Bewerbungsprozess, dass man entsprechend seine Stärken auch deutlich macht, dass man auch sagen kann, was man kann. Das ist sicherlich auch nochmal eine Hilfe. Dann habe ich gesagt, es gibt ein Budget für Arbeit, was auch Menschen mit Behinderung in Anspruch nehmen können. Und es ist bestimmt auch hilfreich, wenn sie vielleicht auch dem einen oder anderen Arbeitgeber mal auf die Sprünge helfen und sagen, hey, es gibt auch Unterstützungsleistungen für euch, für dich, wenn du mich hier beschäftigst. Mhm.
Sie haben sich ja als Aktion Mensch auch mal so ein bisschen die Länder im Vergleich angeguckt und Deutschland schneidet da nicht besonders gut ab. Haben Sie vielleicht mal ein paar Beispiele, was da mit Blick auf den Arbeitsmarkt in anderen Ländern besser läuft, was da gut läuft?
Ja, also insgesamt muss man sagen, das Thema Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung ist in allen Ländern ein echt recht schwieriges. Also da sind die meisten Länder nicht gut aufgestellt. Also es gibt aber Länder wie zum Beispiel Großbritannien, die haben die sogenannten Sheltered Workshops, das sind also die Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen, abgeschafft. Kommt jetzt aber ein Aber, ohne jetzt sozusagen auch dafür zu sorgen, wie kriegen wir denn die Menschen dann wirklich in den Arbeitsmarkt. Aber im ersten Schritt haben sie die Werkstätten abgeschafft. In Spanien hat man die finanziellen Zuschüsse für Menschen mit Beeinträchtigungen ein Stück weit erhöht. Auch in Skandinavien ist man weiter, was den inklusiven Arbeitsmarkt angeht. Aber insgesamt ist das Thema Arbeit und Behinderung ein sehr schwieriges.
Frau Max, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihren Besuch hier bei uns im Podcast. Das waren unsere beiden Themen heute, die Tarifeinigung zwischen Bahn und GDL und warum es in Deutschland mit der Inklusion auf dem Arbeitsmarkt nicht so gut läuft. Und damit ist der Tag, also unsere heutige Folge von der Tag selbst noch nicht, aber wir sind hier am Ende. Tilko Gries und Josephine Schulz, wir waren das Team hinter und am Mikro und wünschen allen zusammen einen schönen restlichen Dienstag. Tschüss, macht's gut.